Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Italien geht baden. Matteo Salvini zeigt Bauch und schwenkt den Rosenkranz. Wir fragen, wie italienische Kulturschaffende das absurde Polittheater sehen. Ground Zero am Checkpoint Charlie, ein Rat der 12, diskutiert unter Hochdruck einen alternativen Bebauungsplan für den historisch bedeutsamen Ort mitten in Berlin. Postum erschienen, Lost Laundry heißt das letzte Buch des Fotografen Michael Wolf, den die gigantischen Wohntürme in Megacities faszinierten, die Menschen, die darin wohnen und die Wäsche, die zwischen den Häusern herumfliegt. Italien hat etliche Regierungskrisen erlebt. Einige Zeitungsmacher haben genug und schreiben, die gegenwärtige Krise sei die verrückteste der Welt. Matteo Salvini hat die Koalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen. Er, der bei Wahlen die Lega von 4% auf 17% bringen konnte, will Regierungschef werden und wirbt derzeit an Mittelmeerstränden für sich mit Rosenkranz oder Bierflasche, wie es halt passt. Wie diese Selbstinszenierungen des Innenministers in Italien ankommen, darüber möchte ich mit Maria Gazzetti sprechen. Sie leitet die Casa di Goethe in Rom. Guten Abend, Frau Gazzetti.
Ja, guten Abend nach Deutschland.
Am Strand Wahlkampf zu machen und für die eigene Person zu werben, das ist doch im Grunde eine geniale Idee, denn ans Wasser wollen im Sommer alle, die vermögenden Leute, genauso wie solche, die sich keinen Strandkorb oder keinen Schirm leisten können.
Ja, in der Tat, das Land liegt im Moment in der kollektiven Sauna am Meer. Und trotzdem führten heute alle Wege, zumindest die der Parlamentarier, wirklich nach Rom zurück, zur Sitzung bei den Fraktionen der jeweiligen Partei im Senat. Der Senat liegt für die vielen Deutschen, die Gott sei Dank noch uns besuchen, zwischen der Piazza Navona und dem Pantheon. Es gab übrigens schon Krisen im Sommer, aber immer wurde eine neue Regierung oder eine Regierungskrise seit den 60er Jahren zumindest Anfang August verabschiedet. Also Salvini hat es geschafft, dass auch die heilige Ruhe am Ferragosto gestört wird. Also ein weiteres Tabu gebrochen. Er hat es geschafft, ein Parlament in die Krise zu stürzen, wo er eigentlich nur über 17% verfügt. Er hat es geschafft, in einem Jahr die Cinque Stelle politisch zu vernichten. Es ist schon bedenklich, sorgenvoll darüber nachzudenken, was noch passieren kann. Die Krise ist da. Diese Krise musste kommen, denn die Cinque Stelle und die Lega sind als Koalitionspartner nicht von den Italienern gewählt worden. Sie sind ja nach den Wahlen vor einem Jahr zu einer Koalition gezwungen worden. Ich würde auch noch dazu sagen, dass Europa, es ist das erste Mal, dass eine Europawahl so eine große Auswirkung auf ein europäisches Land hat, und zwar auf Italien. Denn nach der Europawahl im Mai hatte Salvini den Siegeszug besiegelt mit mehr als 30%, mit darauf folgenden Regionalwahlen, wo er auch sehr viel Zustimmung gewonnen hat. Und Salvini und von der Leyen ist mit 14 Stimmen gewählt worden. Davon waren 9 Stimmen für die Mehrheit. Davon kamen 9 Stimmen von den Fünf-Sternen-Partei. Und das hat Salvini schon vielleicht dazu gebracht, zu fürchten, dass es eine Koalition gegen ihn gibt.
Er bittet ja die italienischen Wähler, ihm die ganze Macht zu geben. Nun gibt es ja Gott sei Dank die Verfassung und es gibt Hürden, die genommen werden müssen. Also diesem Wunsch, das Parlament aufzulösen, damit im Oktober dann Neuwahlen stattfinden können, muss ja zugestimmt werden. Glauben Sie, Frau Gazzetti, dass das geschehen wird?
Er sagt heute, er bittet zwar die Italiener, ihm alle Macht zu geben, aber, sagt er, ich bin kein Diktator, denn ich bitte um Neuwahlen. Und ein Diktator fragt nicht nach Wahlen, also das sagt er heute gerade. Und er hatte heute damit gedroht, morgen all seine Minister zurückzuziehen.
Er ist sicherlich ein Propagandafachmann und viele nehmen ihm vielleicht gar nicht übel, dass er also herumheult, wo es opportun scheint, dass er Rührung zeigt, sentimental wird. Was denken denn die Kulturschaffenden? Was sagen Sie zu diesem Spektakel eines Mannes, der ja doch völlig berauscht zu sein scheint von sich selber?
Ja. Es ist sehr problematisch. Die Kulturschaffenden sind entsetzt. Aber sie haben im Moment keine politische Relevanz, leider. Salvini hat es auch geschafft, sozusagen die Kultur zu verhöhnen. Wenn die Kultur für Solidarität, für Europa, für offene Häfen spricht, dann verhöhnt Salvini sie als radikal schick nach dem Motto, ihr seid jetzt am Meer in euren Willen, das leider zum Teil stimmt. Und dann sagt er, ihr könnt ja die Migranten ohne. Also es gibt auch eine Krise der Idee von Europa und der Idee von Humanität. Also die Kulturschaffenden schauen im Moment zu und alle hoffen im Moment auf die Lösung, die von einer einzigen Person kommt. Entweder die Rechten hoffen auf die eine Person, Salvini, als der Retter, und die Kulturschaffenden, die Linken, die Liberalen, hoffen auf die parlamentarische Demokratie, aber vor allem auf den einen Mann, Mattarella, auf unseren Staatspräsidenten. Und alle sagen, wir haben Vertrauen in Mattarella. Und er hat jetzt wirklich eine schwere Position. Denn wenn er eine technische Regierung wählt, also so wie Monti es schon gewesen ist, die ja übrigens die ganze Manöver durchsetzen müsste, die Conte mit Europa besprochen hat, damit keine Sanktionen gegen Italien wirksam werden, dann wird Mattarella nur das Spiel von Salvini machen müssen. Es ist wirklich eine heikle Situation. Es wird Neuwahlen geben. Die Frage ist nur, wann, ob im Oktober, Dezember oder im Frühling.
Ja.
Es zeichnet sich nur eins ab, was klarer ist. Und zwar die ganze Mitte-Rechts-Bewegung macht eine Koalition. Salvini kehrt wahrscheinlich wieder zu Berlusconi zurück. Das heißt, vielleicht in Zukunft reden wir nicht mehr über eine Person, Salvini ja oder Salvini nein. Es wäre vielleicht wünschenswerter zu sagen rechts oder links.
Italien geht baden. Maria Gazzetti leitet das Museum Casa di Goethe in Rom. Frau Gazzetti, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, aber Italien schwimmt noch auf hoher stürmischer See.
Der Checkpoint Charlie war ein Nervenpunkt mitten in Berlin, Schauplatz des Kalten Krieges, Grenzübergang und Sinnbild für die politische Willkür, die Menschen trennte. 30 Jahre geschah wenig am Checkpoint Charlie, wo Reisebusse von früh bis spät Touristen absetzen, die meist kreuz und quer auf der Friedrichstraße herumlaufen und ein wenig verloren aussehen. Ein Investor hätte auf den Brachflächen dicht am Checkpoint gern ein Hard Rock Hotel gebaut. Der Berliner Senat sähe dort lieber ein Museum des Kalten Krieges, daneben Wohn- und Geschäftshäuser. Und plötzlich bildet sich eine Gruppe von Kulturschaffenden, die sich Rat der Zwölf nennt und Ideen für die Pläne zur Neugestaltung des Stadtplatzes entwickelt. Mit dabei ist Jochen Sandig, der Kulturorte wie das Tacheles, die Sophiensäle und das Radialsystem in Berlin mitgegründet hat. Jetzt haben wir ihn am Telefon. Guten Abend, Herr Sandig.
Ja, schönen guten Abend.
Die Frist für Einsprüche läuft am 21. August ab. Wie weit sind Sie in Ihrem Workshop gekommen? Wie stellen Sie sich den Platz rund um den Checkpoint Charlie vor?
Ja, also wir haben uns am vergangenen Wochenende getroffen und da war ein sehr interessanter interdisziplinärer Kreis. Wir hatten auch einen Architekten unter uns, einen prominenten Architekten, Daniel Liebeskind, der ja auch Ground Zero in New York als Masterplaner gestaltet hat und der vor allem ganz stark betont hat die internationale Bedeutung des Checkpoint Charlie. Also von ihm stammt der Satz, der Checkpoint Charlie in Berlin ist sozusagen das Pendant des Ground Zero in New York, was die Bedeutung eigentlich für die Welt außerhalb Berlins auch diese Relevanz verkörpert er allerdings überhaupt nicht. Wie Sie gerade in der Anmoderation sagten, sind die Menschen, die da hinkommen, auf der Spurensuche nach Resten der Vergangenheit, von Mauer, von Trennung oder Überwindung der Trennung. Und auf was sie treffen, sind eigentlich Buden, Touristen, Nap und vor allem ein DI sozusagen, ist ein verkleideter Schauspieler, der sich ablichten lässt. Aber eigentlich läuft das Interesse der 4,5 Millionen Besucher des Checkpoint Charlie ins Leere. Und die Berlinerinnen und Berliner machen erst recht einen großen Bogen um den Checkpoint Charlie. Also da gibt es sozusagen einmal die Touristen auf der Suche eigentlich nach dem Trennen oder Verbinden in Berlin, was sie nicht finden können. Und die Berlinerinnen und Berliner selber nehmen den Checkpoint Charlie bisher jedenfalls nicht ernst. Und wir haben gesagt, der Ernst der Lage ist da. Wir wollen jetzt hier ganz deutlich sagen, wir Zwölf erstmal als kleine ehrenamtliche Gruppe von Menschen, die das Gefühl haben, man kann jetzt noch was tun, weil das B-Plan-Verfahren hat noch die Frist bis zum 21. Da kann man quasi Widerspruch einlegen. Das haben wir quasi getan. Oder wir sind in diesem Prozess.
Und wie wollen Sie die Geschichte des spezifischen Ortes auf dem Stadtplatz reflektieren?
Genau, das ist ganz wichtig. Der Grundgedanke ist von der Idee ausgehend, dass dieser Raum selbst eigentlich ein Museum darstellt, ein offenes, lebendiger Stadtplatz. Da ist der Begriff des Living Rooms for Democracy gefallen oder auch Room for Living Democracy, eine Art Agora muss man sich vorstellen. Bisher war geplant oder gab es die Idee auch vom Senat, es gibt eben das Museum des Kalten Krieges auf der einen Seite und einen kleinen Pocket Park sozusagen. Wir denken aber die ganze Straßenkreuzung in der Friedrichstraße als einen offenen Raum der Begegnung und fordern ein, dass sozusagen die Planung der Idee folgt und nicht andersrum was der Investor ursprünglich vorhatte, eben ein x-beliebiges Projekt, ein Hardrock-Café hat ja wirklich gar nichts mit dem Checkpoint Charlie zu tun und umso besser ist, dass Berlin selbst sich jetzt auch angefangen hat einzumischen, aber es ist eben noch nicht, es fehlt quasi die große Idee und diese Idee, die fordern wir jetzt ein.
Ist es denn vorstellbar, dass temporäre Installationen dort aufgebaut werden? Die Menschen haben ja auch ein haptisches Interesse, dass man ihnen Dinge gibt, an der die Geschichte des Ortes veranschaulicht wird.
Das ist genau auch ein wichtiger Gedanke, den wir in der Kürze der Zeit natürlich mitentwickelt haben, dass es eben möglich ist, temporär genau mit, dass man zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler einlädt, sich mit der Frage der Trennung, Teilung oder auch der Überwindung von Konfrontationen zu beschäftigen. Wir haben angefangen mit dem Begriff Plan C zu spielen. Da gibt es sehr schöne, viele Begriffe, die da sozusagen reflektiert werden können. Also wie Konflikt und Konsens zum Beispiel, auch Gegensatzpaare. Und eine Idee war zum Beispiel ein temporäre zwei Amphitheater, die mobil sind, die sich quasi begegnen können oder abstoßen können. Eine sehr radikale Idee ist, dass man den russischen und amerikanischen Panzer wieder auffahren lässt, sozusagen als eine Art Installation der Erinnerung an diesen Moment, wo ja die Welt wirklich am Abgrund stand kurz und sozusagen durch diesen Konflikt massiv auftrat, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, war es ja wirklich sehr knapp. Und es ist Gott sei Dank dann überwunden worden. Aber diese Situation ist sozusagen auf die Spitze getrieben. Und die Berliner Mauer wurde ja weitestgehend abgebaut. Man hat im Grunde alle Spuren der Trennung der Stadt beseitigt. Und umso wichtiger ist es, dass wir diese Erinnerungsorte behalten können, bewahren. Andererseits wollen wir auch in die Zukunft blicken. Und was Sie sagen, temporäre Installationen, wo man zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler einlädt, sich damit zu beschäftigen, da gibt es unglaublich viele tolle Beispiele. Und da eignet sich der Checkpoint Charlie sozusagen als das Epizentrum in Berlin des Konflikts besser als jeder andere Platz. Daniel Liebeskind meinte auch, er findet, dass es in Berlin sowieso an Versammlungsorten mangelt, dass es sehr wenige wirkliche, echte Plätze gibt. Und hier haben wir eine Chance, an einem historischen Ort auch das Neue zu wagen. Und ich glaube oder bin sehr gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen ablaufen. Wir haben ja einige Jubiläen, die ins Haus stehen, unter anderem das Jubiläum des Mauerbaus ist ja jetzt in Kürze und auch des Mauerfalls dann im November. Und in diesem Kontext wird es umso wichtiger, glaube ich, dass wir jetzt auch politische Weichen stellen, übrigens auch für die zukünftige Generation.
Natürlich, denken, und die muss gedacht werden.
Wir denken nämlich auch an Fridays for Future zum Beispiel. Die treffen sich in Berlin irgendwo in Randlagen. Es spricht nichts dagegen, dass auch der Checkpoint Charlie so ein Ort wird. Das ist ja der Konflikt unserer Zeit. Climate Crisis zu überwinden, Change, Chance, Challenge sind alles Begriffe, die mit C beginnen im Englischen. Also mit Plan C sind wir, glaube ich, auf der richtigen Spur.
Ein Rat der Zwölf diskutiert ein Plan C für die künftige Bebauung und Nutzung des Platzes rund um den ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie. Der Kulturunternehmer Jochen Sandig gehört dazu. Besten Dank für das Gespräch. Das britische Apollo Magazine hat in der Kategorie Collectors vor 5 Jahren 40 europäische Persönlichkeiten ausgezeichnet, die die Kunstwelt von heute vorantreiben. Ein Auswahlkriterium war das Alter. Die Talente mussten unter 40 sein. Rick Reinking gehört zu den Ausgezeichneten. Seine Sammlung umfasst über 200 Künstler und Künstlerinnen. Er hat Werke von Bruce Nauman und Damien Hirst gekauft, von Rosemarie Trockel und Jonathan Mese. Für unsere Sommerreihe Sammelleidenschaft hat Annette Schneider sich mit Rick Reinking, der in der Nähe von Hamburg gerade eine ehemalige Schule in ein Ausstellungshaus verwandelt, verabredet.
Also das ist schon einzigartig. Wir haben hier diese Parklandschaftsanlage, oben dieses Arboretum in dem englischen Parkstil angelegt.
Lange hatte Rick Reinking einen passenden Ort für seine Sammlung gesucht. Jetzt erfüllt er sich im Südosten von Hamburg auf einem riesigen Parkgelände mit zahlreichen alten Gebäuden und einer 2014 geschlossenen Schule einen Traum.
Tatsächlich einen Ort schaffen für Kunst und Kultur, also für Musik, für Literatur, für darstellende Kunst, bildende Kunst, einen Rückzugsort, wo man als Kreativer auch mal zu sich findet, tatsächlich. Und dann eben auf Gleichgesinnte trifft.
Seine Sammlung wird im einstigen Schulgebäude einziehen. Das ist ein faszinierender Backsteinbau mit einem Glasgang um einen viereckigen Platz, von dem zahlreiche hohe Säle mit etwa 7 Meter hohen Fensterfronten zum Park abgehen, die ehemaligen Klassenräume. Jetzt stehen noch überall Kisten, lehnen an den Wänden Gemälde.
Also es gibt etwas zutiefst Menschliches, das alles miteinander verbindet. So, das klingt irgendwie auch nach alles und Leben.
Bruce Nauman, Damien Hirst, Santiago Sierra oder Monica Bonvicini. Rick Reinking besitzt eine Menge Arbeiten international bekannter Künstler, die er kaufte, als sie noch nicht berühmt waren. Denn ihm geht es nicht um große Namen, sondern um Inhalte. Um eine Kunst, die Haltung bezieht zur Welt, die unbequem ist, schmerzt, beunruhigt.
Es gibt so Themen, da geht es um An- und Abwesenheit von Körpern, von Energien. Wir können auch einfach mal hier rein, da sind wir gerade am Aufbauen. Hermann Nietzsche, ein Blutschüttbild,
Hier auf der Rückseite steht ein Huichulenschädel aus Mexiko. So funktioniert auch die Sammlung. Das sind Dialoge, die man nicht so erwartet, die man so in einem klassischen Museum auch nicht findet, die aber uns vielleicht viel mehr helfen, um einzutauchen in die Kunst.
Rick Reinking, Sohn aus wohlhabender Familie, sammelt seit über 20 Jahren. Genauso lange verfolgt er dabei einen eigenen Weg. Auf Jahresausstellungen der Akademien entdeckte er junge Maler wie Till Gerhardt oder Henning Klees, die er seitdem begleitet. Werner Büttners dreckige Malerei kaufte er schon, da verdrehten Museen und Sammler noch die Augen über sie. Und dann holt der 43-Jährige aus zum Rundumschlag gegen den Kunstbetrieb.
Ich verstehe nicht, warum wir, egal in welches Museum wir fahren, einmal quer durch die Nation, einmal quer um die Welt, überall hängen dieselben Bilder an der Wand. Es geht nur noch um Ego, haben wir den und den Künstler auch, anstatt zu gucken, wo sind die regionalen Qualitäten, weil das fällt ja komplett raus. So, und gerade in Hamburg haben wir da ja ein riesiges Problem, weil diese Künstler überhaupt gar nicht stattfinden. Und das ist mir dann ein Fest, das dann hier zu machen.
Ein Macher, ein Anstifter und Vermittler in Sachen Kunst war Rick Reinking schon früh. Während des Jura- und Kunststudiums organisierte er im alten Hamburger Elbtunnel eine Ausstellung junger Hamburger Künstler, richtete auf Kampnagel einen Raum für zeitgenössische Kunst ein und seit Jahren verleiht er seine Arbeiten nicht nur an Museen, sondern entwickelt mit diesen auch Ausstellungen, sodass viele seiner Stücke ständig unterwegs sind. Die Graffitis von Banksy dagegen sind gerade bei ihm. Auch Urban Art interessierte Reinking schon, als andere sie noch nicht einmal mit spitzen Fingern angefasst hätten.
Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder erlebt habe mit Werken, für die man belächelt wurde, wo dann später irgendwie alle standen und gesagt haben, wow, 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 wow. Und es hat sich nichts verändert, nur der Preis. Es ist ja dasselbe Bild geblieben. Und wenn man sowas immer wieder erlebt hat, dann macht man sich davon frei.
Jenseits des Mainstreams war es schon immer interessanter. Und so kann man in der Sammlung Wolfgang Petricks Gemälde aus den späten 1970er Jahren entdecken, die schon in zahlreichen Räumen hängen. Wuchtige Apokalypsen über herrschende Macht und Gewalt, über gesellschaftliche Verhältnisse, in denen wir noch immer feststecken. Überhaupt scheint der ruhige, verwunschene Ort, den Reinking für seine Sammlung gefunden hat, ideal, um sich mit viel Zeit und Ruhe einzulassen auf Neues, auf Unbekanntes.
Plan ist, dass wir samstags, sonntags und montags uns der Öffentlichkeit öffnen und den Rest der Woche, der ist dann in Ruhe für die Kreativen, die dann auch hier vor Ort sind und arbeiten und man kann dann Führungen buchen.
Im September soll es allmählich losgehen. Ein großes Eröffnungsfest ist für nächstes Frühjahr geplant.
Wir machen das ganz langsam. Das ist ja eine private Initiative, das darf man ja nicht vergessen. Das ist privat und wir machen das so, wie wir wollen und können.
Rick Reinking, ein Sammler, der auf seinen Blick vertraut und sich von niemandem suggerieren lassen will, welche Kunst gut oder weniger gut oder einfach schlecht sei. Annette Schneider hat ihn für unsere Reihe Sammelleidenschaft porträtiert und in der ehemaligen Schule, die ein Kunsthaus wird, besucht. Morgen stellen wir Ihnen die Sweeneys vor. Sie leben in Los Angeles. Auf einem kleinen Grundstück haben sie ein Museum für ihre Sammlung bauen lassen. Der Eintritt ist frei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Eine bislang unbekannte Sammlung von Autographen der Dichterin und Zeichnerin Else Lasker-Schüler sowie dazugehörige Materialien sind jetzt im Besitz des Literaturarchivs Marbach. Die meisten Stücke stammen von dem Verleger Franz Glück, dessen umfangreiche Bibliothek sich bereits seit 1982 in Marbach befindet. Bei den neu erworbenen Stücken handelt es sich unter anderem um Briefe, Postkarten und ein Telegramm an das Ehepaar Glück. Berus Bucciani heißt der Gewinner des australischen Biografiepreises No Friend But the Mountains. Die mit rund 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihm unter anderem wegen seines poetischen Stils zuerkannt. In seinem Tagebuch hat der aus dem Iran geflüchtete Kurde aufgeschrieben, wie er zunächst nach Indonesien, dann auf die australische Weihnachtsinsel und zuletzt auf die zu Papua-Neuguinea gehörende Insel Manus floh. Was Bucciani aufschrieb, so die Jury, sei ein erstaunliches Zeugnis der lebensrettenden Kraft des Schreibens als Widerstand. Der Ausgezeichnete konnte seinen Preis allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Er darf die Insel Manus seit 2013 nicht verlassen. Vor der Weltfunkkonferenz im Oktober warnt der Deutsche Kulturrat, weitere Frequenzen aus dem Megahertzband zwischen 470 und 694 für den Mobilfunk freizugeben. Das würde die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie öffentlich geförderte Theater und Orchester vor große Probleme stellen. Beispielsweise gäbe es für den Einsatz von Funkmikrofonen dann keine gleichwertigen Ersatzfrequenzen mehr. Der Fänger im Roggen, der weltberühmte Roman von J.D. Salinger, den kann man schon seit längerem im Original auf dem Tablet lesen. Ab morgen soll das auch für weitere Werke Salingers möglich sein. Das teilte der Verlag Little Brown & Company mit. Der Sohn des 2010 verstorbenen Autors stimmte der Digitalisierung des Gesamtwerks seines Vaters zu. J.D. Salinger wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Mehr als 200 Jahre galten sie als nicht mehr auffindbar. Nun hat Augsburg zwei Renaissance-Putten zurück, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Fuggerkapelle in der evangelischen St. Anna-Kirche zierten. Aufgetaucht waren sie im französischen Auktionshandel. Der Kauf durch die Stadt wurde in Augsburg als kunsthistorische Sensation bezeichnet. Die beiden Kinderfiguren komplettieren die Gruppe von 7 Steinskulpturen des Bildhauers Hans Daucher. Seit dem Umbau der Kirche 1821 galten sie als verschollen.
Wenn zu Kolonialzeiten geraubte Gebeine an Vertreter des Ursprungslandes zurückgegeben werden, geschieht dies mit einem feierlichen Zeremoniell. Ich habe nie an einer solchen Feier teilgenommen, aber wir haben in Fazit über die Rückgabe von menschlichen Überresten in Dresden und in Berlin berichtet. Sie liefen nach einem strengen Protokoll ab, nicht immer ungestört. Zumindest in Berlin gab es Mahnwachen, weil bestimmte Opferverbände nicht eingeladen wurden. Die Bundesregierung hat versprochen, das Erforschen der Provenienz von sterblichen Überresten, die in ethnologischen Museen lagern, voranzutreiben. Doch offenbar geschieht zu wenig. Am Telefon begrüße ich den Historiker Christian Kopp. Er steht an der Spitze des Vereins Berlin Postkolonial. Guten Abend, Herr Kopp.
Sehr guten Abend.
Sie und auch der Verein Decolonize Berlin sagen, dass Einrichtungen, die vom Bund finanzielle Unterstützung erhalten, die nötigen Maßnahmen bis hin zur Rückgabe nicht ergreifen. Welche Institutionen meinen Sie?
Es gibt ja vor allem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, die den größten Teil, die größte Sammlung menschlicher Gebeine, außereuropäischer menschlicher Gebeine besitzt. Und dann wäre da noch die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung zu nennen in Frankfurt, die ebenfalls einen Bestand von Human Remains eigen nennt.
Wie viele Gebeine wurden in den vergangenen Jahren zurückgegeben?
Die ganz genaue Zahl ist mir nicht bekannt. Nach Namibia gab es 3 Rückgaben, das sind so knapp 100, würde ich sagen. Menschliche Gebeine, Schädel vor allem, aber auch ganze Skelette. Es gab dann im weiteren Rückgaben nach Neuseeland und Australien vor allem. Das sind gerade die Länder, wo die nationalen Regierungen die Rückgabeforderung von Communities unterstützen. Bei allen anderen hält sich die Bundesregierung bisher auch zurück und bietet die halt nicht zur Rückgabe selbst an. Das ist schon ein Kritikpunkt, den wir haben, dass natürlich die Herkunftsgemeinschaften, das sind jetzt die, man könnte jetzt in Anführungsstrichen Ethnien sagen, die Sprachgemeinschaften Rückgaben fordern oder gar nicht wissen und gar nicht fordern können, weil sie nicht wissen, wo die Gebeine liegen und wie viele an welcher Stelle in Deutschland. Das ist ein großes Problem. Es gibt da keine Übersicht im Grunde.
Fehlen denn klare politische Richtlinien, die die Museen oder Sammlungen verpflichten würden, nicht nur die Herkunft zu klären, sondern die Rückgabe dann auch zügig möglich zu machen?
Ja, das ist im Grunde unsere Hauptforderung an die Bundesregierung, dass sie selbst ein Restitutionsgesetz erlassen müsste, was wiederum die Sammlungen in den Bundesländern, aber natürlich auch die bundeseigenen Stiftungen oder Institutionen verpflichtet, erstens überhaupt erstmal zu stoppen, die Forschung an menschlichen Gebeinen, also die reguläre Forschung, die bis jetzt durchaus weiter betrieben wird. Und als zweiten Punkt dann verpflichtend durchsetzen würde, dass Restitutionsforschung gemacht wird für die Vorbereitung einer Rückgabe. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Oft sind Dokumente noch vorhanden dazu. Manche sind auch verloren. Die müssen also gesichtet werden, um klar herauszustellen, an wen man eigentlich restituieren muss. Aber da könnte viel mehr und müsste viel mehr geschehen. Also wenn man jetzt auf die letzten 10 Jahre schaut, sind vielleicht einige 100 Schädel und Skelette und andere Körperteile restituiert worden. Aber wir sprechen hier über Zahlen von, ich würde schätzen, 10.000 bis 20.000 in Deutschland. Es gibt eigentlich keine größere Stadt mit einer ethnologischen Sammlung, die nicht auch Gebeinssammlung hat, außereuropäische, die in den kolonialen Kontext angeeignet wurden. Das muss man so sagen, die sind ja in der Regel nicht gekauft worden. Also, oder sie sind halt von Menschen verkauft worden, die nicht zu den Gemeinschaften gehörten. Ja.
Diese Gebeine lagern in Depots. Woran liegt es denn überhaupt, dass so zögerlich oder so nachlässig mit dem Verbleib von menschlichen Gebeinen umgegangen wird?
Ja, das ist eine Frage, die die Herkunftsgesellschaften auch stellen und zurechtstellen und sagen, ist es jetzt, weil wir Afrikaner sind, weil wir Schwarze sind, ist es, weil wir Südamerikaner sind, dass hier nicht ebenso sorgfältig mit umgegangen wird mit menschlichen Gebeinen und vor allem auch nicht so eine Bereitschaft zu sehen ist, die zurückzugeben, als wenn das jetzt, sagen wir mal, hier eine Sammlung wäre von französischen Schädeln, ja, wo natürlich eine Rückgabe sehr viel einfacher wäre. Oder stellen Sie sich vor, in Berlin wüsste man, dass Tausende von jüdischen Schädeln noch in Sammlungen liegen und weiter bis heute beforscht werden. Also das wäre wahrscheinlich für uns alle undenkbar. Auf eine erstaunliche Art und Weise macht man da aber Abstriche, wenn es um ehemalige Kolonisierte geht oder Opfer des Kolonialismus.
Haben Sie schon mit der Kulturstaatsministerin Grütters gesprochen über Ihre Kritik an der jetzigen Praxis?
Nee, wir haben jetzt nicht den direkten Draht zur Staatsministerin für Kultur. Wir glauben, dass die Bundesregierung gute Position vertritt, wenn sie sagt, dass in den staatlichen Einrichtungen, in den Bundeseinrichtungen keine Forschung mehr betrieben werden soll an menschlichen Gebeinen, die nicht zur Rückgabe führt. Aber es ist zu wenig zu sagen, wir wünschen uns das auch für alle anderen Einrichtungen, die nicht uns direkt unterstehen. Da müsste der Gesetzgeber tätig werden und tatsächlich sowas Ähnliches vielleicht wie in den USA, wo seit 30 Jahren in einer viel größeren Zahl restituiert wird. Da gibt es ja diesen Native American Grave Protection and Restitution Act, also wirklich eine gesetzliche Grundlage, die die Sammlung verpflichtet, mit den Herkunftsgesellschaften Kontakt aufzunehmen, die zu informieren und an die Native Americans dann auch Ritualobjekte, aber vor allem auch menschliche Gebeine zurückzugeben, wenn sie das dann wünschen.
Aus Sicht der Vereine Berlin Postkolonial und Decolonize Berlin verschleppt Deutschland die Rückgabe menschlicher Überreste. Ich habe darüber mit dem Historiker Christian Kopp gesprochen. Herr Kopp, besten Dank.
Gerne.
Michael Wolf war als Fotograf einer der wenigen in seinem Fach, der den Hauptpreis beim Weltpressewettbewerb zweimal gewann. Als Fotokünstler haben ihn Megastädte wie Tokio, Chicago und Paris interessiert. Am stärksten gepackt hat ihn aber die enorme urbane Verdichtung in Hongkong. 1994 machte er die Stadt zu seinem Hauptwohnsitz und dort in Hongkong starb Michael Wolf am 25. April überraschend im Alter von 64 Jahren im Schlaf. Ich habe, als wir davon erfuhren, in Fazit mit Wim van Sinderen vom Fotomuseum Den Haag gesprochen, denn er hat eine große Retrospektive mit Werken von Michael Wolf kuratiert. Und jetzt ist ein anderer Kenner bei uns im Studio, es ist Thomas Gust, Gründer des Verlages Buchkunst Berlin, in dem posthum der letzte, noch gemeinsam mit Michael Wolf geplante Fotoband erscheint. Guten Abend, Herr Gust.
Ja, schönen guten Abend.
Es ist ein kleinformatiges Buch geworden, ohne jeden Begleittext. Nur auf der letzten Seite findet man ein Dankeschön von Michael Wolf an die magischen Winde und die heftigen Taifune, die dann gelegentlich durch Hongkong fegen. Das Buch besteht ja aus lauter Aufnahmen von Wäschestücken, die irgendwo an Drähten, auf Kabeln, Stangen oder Fenstervorsprüngen gelandet sind. Wissen Sie, was ihm so an diesen Hemden, an Tüchern und Unterhosen, die sich ja überhaupt kein Mensch je überhaupt zurückangeln kann, gefallen hat?
Die verloren gegangene Wäsche von Hongkong, die sogenannte Lost Laundry, was auch der Titel des Buches ist, ist Wäsche, die einfach wegfliegt, weil die da gar keine Balkons haben und keinen Platz haben. Es ist eigentlich ein Zeichen für Platzmangel, wie viele andere Objekte, die Michael Wolf in den Backalleys fotografiert hat. Zum Beispiel immer wieder neu reparierte Stühle, Geschwader von Wischmops, die zum Trocknen aufgehangen werden. Aus Platzmangel findet das alles an den Wänden der Backalleys statt. Und die Wäsche findet man überall in Hongkong. Durch die Taifune und Winde wird sie weggeweht aus den improvisierten, mit Bambusstöcken improvisierten Halterungen für Wäsche und landet unerreichbar für die Besitzer und funktionslos geworden auf den Telegrafenmasten, Werbereklamen und Vordächern und bleibt dann da liegen. Also ein bunte Ornamente. Und Michael Wolff hat sie fotografiert seit 2003 und es ist ein Teil seiner Serie der sogenannten Back Alley Enzyklopädie. Insgesamt hat er 10 Bücher. Das ist der letzte Band, der 10. hat er 10 Bücher zu dem Thema veröffentlicht.
Diese Back Alleys, von denen Sie sprechen, wo liegen die in der Stadt? Was ist das für ein Gebiet?
Das sind eigentlich die Rückseiten der Erdgeschosse dieser Wohntürme in Hongkong, die ja sehr bekannt sind. In den Erdgeschossen befinden sich meistens Reinigungsbetriebe, Hotels, Friseure. Und die Arbeiter, die dann da zum Reinigen kommen, die können ihre Sachen nicht mit nach Hause nehmen, weil sie in ihren teilweise 8 bis 9 Quadratmetern gar keinen Platz haben, das zu lagern. Und es wird halt alles in den Backalleys in verschiedensten Ornamenten und Formen gelagert, aufgehangen, zusammengestellt. Und es entstehen immer neue Arten von Arrangements, die Michael Wolff als künstlerisches Stillleben eigentlich als soziale Skulpturen empfunden hat.
Diese Fassaden, aber auch die Rohre, die ganze ausgelagerte Versorgungstechnik, die man in diesen Bildern sieht, die Sie versammelt haben in dem Band Hongkong Lost Laundry, diese Versorgungstechnik, das wirkt alles sehr marode und steht in einem gewissen Gegensatz ja auch zu den Bildern, die wir vielleicht im Kopf haben. Also diese verspiegelten Türme, unglaublich viel verbauter Stahl in einer immens großen Stadt. Er hatte ja Zugang auch zu Leuten, die auf eben knappen 9 Quadratmeter leben müssen, auf den Hinterseiten, in beklemmender Enge. Fand er leicht Zugang zu ihnen?
Im Grunde genommen war es seine Obsession, das alles zu fotografieren. Und Michael Wolff wurde in Hongkong irgendwann auch sehr bekannt und beliebt. Aber zu der Zeit, wo er diese Räume fotografiert hat, hat er das mit sehr, sehr viel Energie vorangetrieben, um den Zugang zu bekommen. Oft war das nicht so leicht möglich.
War Michael Wolff so etwas wie ein Sammler von vergänglichen Momenten?
Absolut. Michael Wolff war ein leidenschaftlicher Chronist. Er hat auch zu dieser Back-Alleys-Arbeit, die ja wirklich aus unendlich vielen Bildern besteht, er war da jeden Tag 6 bis 7 Stunden, wenn er an diesen Serien gearbeitet hat. Er hat mal gesagt, dass diese Back-Alleys in 50 Jahren wird niemand mehr wissen, wie das aussah. Diese Stadt Hongkong überschreibt sich so schnell, permanent neu, verändert sich, dass die Fotografie als Dokumentation ein perfekter Weg ist, das für die Zukunft eigentlich zu bewahren. Er hat auch irgendwann gefordert, dass die Hongkong Backalleys Teil des Weltkulturerbes werden sollten.
Die gigantischen Hochhäuser, die er auch aufgenommen hat, ungemein hoch, monoton in den Fassaden, das hat etwas Brutales auch. Man sieht weder den Boden, auf dem sie stehen, noch den Himmel darüber. Und denkt sich, das Leben in der Metropole Hongkong muss einfach sehr, sehr hart sein. Was hat er denn so gemocht am Leben in dieser Stadt, die natürlich jetzt auch fast täglich durch die nicht abreißenden Proteste und Chinas harte Haltung in den Nachrichten steht?
Ich denke, dass Michael Wolff eine tiefe Liebe zu diesen Organisationsstrukturen hatte. Das hat ihn total fasziniert, zu den Menschen natürlich auch. Und natürlich zu der Architektur, das hat ihn fasziniert. Als er 2003 angefangen hat, diese Megacity-Architektur zu fotografieren, war er wirklich fasziniert von den Formen. Also er hat auch sehr viel mit kunstgeschichtlichen Ansätzen gearbeitet, in dem Fall Piet Mondrian. Diese totale Verdichtung, indem er das so ausgeschnitten hat, diese Architektur, dass man eigentlich nicht mehr wusste, wo hört es auf, wo fängt es an. Aber er referiert das sehr viel auch in die Kunst. Es war so ein Steckenpferd, Fotobücher, Kunstbände. Aber es war halt seine Stadt. Als er nach Paris ziehen musste, gezwungenermaßen mit seiner Familie, war er sehr unglücklich und wollte auch wieder zurück nach Hongkong und ist dann auch wieder zurückgegangen, relativ schnell.
Hongkong Lost Laundry steht über der jüngsten und letzten Publikation des im April gestorbenen Fotografen Michael Wolff. Thomas Gust und Anna Druger haben es in ihrem Verlag Buchkunst Berlin herausgebracht. Es kam rechtzeitig heraus zur großen Michael Wolff-Ausstellung in der Berliner Urania, Life in Cities. Hans von Trotha hat die Kulturseiten vom 13. August gelesen. Ein Wort sprang ihm regelrecht in die Augen.
Krisendiskurs. Ein starkes Wort. Das Feuilleton als Krisendiskurs. Das Wort fällt ausgerechnet in einem Artikel, der vorrechnet, dass in Frankreich rund 1 Milliarde Bücher pro Jahr gelesen werden. Es hätte eher zu Hannah Lühmanns Staunen über nackte Politiker in der Welt gepasst oder zum Bericht von der Vor-Brexit-Ausgabe des Edinburgh-Festivals in der Süddeutschen. Aber es fällt nach der literarischen Milliardenschätzung in der FAZ. Der Literaturwissenschaftler Alain Viala fragt, sind wir bereits im postliterarischen Zeitalter, und meint, dieser Krisendiskurs, da ist er, ist Ausdruck von Verlusterfahrung und Empörung. Viala hat eine literaturtheoretische und eine verlagspraktische Erklärung parat. Sie haben also die Wahl. Die theoretische? Schuld sollen die vier Reiter der literarischen Apokalypse haben. Erstens die digitalen Medien, zweitens die schlappe Literaturkritik, drittens die Epidemie des Formalismus, welche die Literatur ausgeblutet habe, viertens das Bildungswesen, das vom College bis zur Universität die unheilvollen Theorien der strukturalistischen Dreieinigkeit Marx, Saussure, Freud verkünde oder die des poststrukturalistischen Trios Barthes, Foucault, Bourdieu. Zu theoretisch? Dann nehmen Sie die praktische. Ein Grund für den Alarmismus ist die Inflation der Literatur durch Überproduktion. Alarmismus ist natürlich eine schöne Alternative zum Krisendiskurs, allerdings ein wenig tendenziös. Ebenso wie Krisengerede. Das kommt bei Viala auch vor, der schließlich fragt, was ist aus der Literaturnation Frankreich geworden, und behauptet, sie existiert. Wirklich? Mal kurz rübergeblättert in die Taz-Kultur. Da beobachtet Annabel Hirsch, wie es wirklich aussieht, an der Front sozusagen. Wer sich in diesen Tagen an einem französischen Strand aufhält, schreibt sie, dem wird ein Buch besonders häufig auffallen. Es ist groß, dick, der Mann auf dem Bild ist Nicolas Sarkozy. Sein Buch ist der Bestseller des Sommers. Und Annabel Hirsch fragt sich, warum wollen die Leute diese Bücher lesen? Ja, sie stellt sogar die Faustregel auf, ein Verlag, der dem Untergang nahe ist, muss nur einen Ex-Präsidenten finden, der seine Erinnerungen aufschreiben will. Wer jetzt spontan lustig sein und einwenden wollte, aber doch sicher mit Ausnahme von dem, na, wie hieß er noch gleich, der hätte sich glatt geschnitten. Lehren der Macht von François Hollande, 150.000 Exemplare verkauft. Hollande tourte durch ganz Frankreich und erzählte allen, die es hören wollten, wie falsch sein Nachfolger dieses Land doch regiere und wie haushoch er gegen ihn gewonnen hätte, hätte er es wirklich gewollt. Auch ein Krisendiskurs. Immerhin schaut Frau Hirsch am Strand auf Bücher, nicht auf Bäuche, wie Hannah Lühmann, die in der Welt feststellt, der Sänger Till Lindemann, die Politiker Salvini und Putin, alle sind sie auf einmal nackt und fragt, warum? Daraufhin erfahren wir, dass die Nacktheit aufs Instagram-Profil von Rammstein-Sänger Till Lindemann gehört, nicht dagegen in die Sphäre der Politik. Matteo Salvini, so Lühmann, ließ sich am Wochenende ausgiebig in Badehose filmen und wollte dies ausdrücklich als Bekenntnis zum Bauch verstanden wissen. Während er nebenbei die Regierung zertrümmerte, sagte er Dinge wie, ich bekenne, ich habe einen Bauch. Ein Mann mit Bauch hat Substanz und ich tanze gern. Wenn das kein Krisendiskurs ist. Es ist übrigens dieses Bild, das das Weltfeuilleton dazu groß abdruckt. Vielleicht zur Veranschaulichung von Hannah Lühmanns Einsicht, der italienische Bauch, scheint es, ist grundsätzlich ein anderer Bauch als der deutsche. Er signalisiert Wohlergehen, Macht, Status. Das lassen wir einfach mal so am Strand stehen und schalten zum Schluss noch zum Krisendiskurs um das Edinburgh Festival, wo erstmals zahlreiche Künstler auf eine Auszahlung ihrer Gage in Euro oder Dollar statt in Pfund bestanden haben. Überhaupt berichtet Alexander Menten in der Süddeutschen, schwindet die Hoffnung auf einen einigermaßen guten Ausgang der Brexit-Story rapide. Es sei, so Menten, eine Installation des chilenischen Künstlers Alfredo Jahr, die diese Stimmung am besten einfängt. Ein Neonschriftzug mit einem Zitat aus Samuel Becketts Roman L'Innommable, das ultimative Zitat zum Krisendiskurs. Ich kann nicht weitermachen, ich werde weitermachen.
Was für ein Satz. Hans von Trotha hat ihn bei der Lektüre der Feuilletons vom Dienstag gefunden. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann.